Ich grüße Sie, grüße euch ganz herzlich und erlaube mir eine kurze Vorbemerkung. Ich bin hier heute Morgen nicht als Vertreter der Allianzmission und auch ganz schlicht nur als ehrenamtlicher Mitarbeiter dieser meiner Gemeinde. Warum sage ich das? Ich bin nach wie vor krankgeschrieben und das jetzt seit 13 Monaten. Und das hat damit zu tun, dass im vergangenen Juni bei einer Halsoperation irgendetwas falsch gelaufen ist und ich aus dem Grunde Nervenirritationen habe und als chronischer Schmerzpatient nun in die schon 13 Monate lange schwierige Geschichte eingegangen bin. Wie das weitergeht, weiß ich nicht, aber ich möchte einfach lernen, darauf zu vertrauen, dass Gott das weiß und dass das ausreicht für mich und für uns. Heute Morgen auf dem Weg zur Toilette begegnete mir ein Bruder und sagte mir so mehr beiläufig neben Nebensatz, du, ich bete jeden Tag für dich. Ich hätte mal laut losheulen können vor Freude. Vielen Dank allen, die uns in dieser Zeit durch ganz, ganz viele kleine Gesten, aber auch durch praktische Hilfe, aber auch durch ihre Gebete geholfen haben, uns unterstützt haben. Wir haben das nicht nur gemerkt, wir haben das gebraucht. Und da ist sicherlich hier mal der Dank heute an dieser Stelle angebracht. Ich wünsche mir was für Sie heute Morgen. Und zwar wünsche ich mir, dass Sie heute nach dem Gottesdienst hier rausgehen und spätestens im Foyer sagen, boah, habe ich einen guten Gott. Was ist das für ein toller Vater? Und bei Vater erlauben Sie mir noch eine Vorbemerkung. Es mögen hier einige Leute sitzen, das können Männer wie auch Frauen oder auch Kinder sein, die bei dem Wort Vater innerlich zusammenzucken und so gar nicht fröhlich mit positiven Gedanken in die alte Geschichte mit ihrem eigenen Vater gehen. Denen sei gesagt, genau deshalb vielleicht will ich heute darüber reden, dass da ein Vater ist, der ganz anders ist als der Vater, den du vielleicht erlebt und erlitten hast. Und dass dieser Vater so unbegreiflich in dich verliebt ist, dass man es kaum beschreiben kann. Und ich wünsche mir, dass die Worte, die ich heute gebrauche, mit dazu beitragen können, dass du froh wirst, dass du so einen gnädigen, freundlichen, liebenden, gütigen, ich weiß gar nicht, was mir alles dazu einfallen soll, Vater im Himmel hast. Und dass er es immer gut mit dir meint. Egal was war in deiner Geschichte, egal was heute ist und egal was kommen wird. Kurze Vorbemerkung vom Text her. Wir sind im Kapitel 15 des Lukas-Evangeliums und das hat etwas zu tun mit dem Thema verloren und gefunden. Alle Dinge, die wir darin lesen, sind unter diesem einen Thema. Aber wie ist Jesus auf die Idee gekommen, dieses Thema überhaupt so ausführlich dort darzustellen in seinen Reden? Das hat natürlich eine spezielle Geschichte. Da gab es so zwei Blöcke. Auf der einen Seite da die super Frommen, hier im Text genannt die Pharisäer und Schriftgelehrten. Und auf der anderen Seite waren so Leute wie du und ich, Otto Normalverbraucher. Leute, die vielleicht mehr oder weniger ehrlich ihr Geld verdient haben, aber die hier zusammengefasst werden unter einer Begrifflichkeit, die dir vielleicht gerade im Moment nicht so gut gefällt, aber im Grunde zutreffend ist von der Bibel her. Zöllner und Sünder. Damit bist du gemeint. Und ich auch. Aber genau deshalb ist der Text für uns so wichtig. Weil er einlädt. Einlädt, die direkte Nähe und Begegnung dieses liebenden Gottes zu suchen. Die beiden Gruppen, die hier auftreten und die Jesus hier quasi fast in die Zange nehmen, die haben miteinander wenig zu tun. Wollen miteinander nichts zu tun haben. Ich werde erinnert an die Apartheid. Damals in Südafrika. Ich könnte auch denken an so ein Kasten-Idee-System in Indien. Da sind die von der ganz hohen Kaste und die von der ganz niedrigen. Und die knallen hier aufeinander. In Wirklichkeit können die es nicht miteinander. Oder ich könnte es vielleicht mehr mit hineinnehmen in unsere deutsche Geschichte. Vor etwa 50 Jahren, als die ersten Türken hier nach Deutschland kamen als Gastarbeiter oder die Italiener oder andere Südländer. Ich kann mich sehr gut erinnern, dass sie hier ähnlich behandelt wurden wie der verlorene Sohn. der nicht nur keinen Job bekam, den er bezahlt bekam, sondern der im wahrsten Sinne des Wortes den Dreck fressen musste, den man ihm übrig gelassen hat. Zwei Gruppen, die aber hier von Jesus die gleichen Geschichten hören. Und die eine Geschichte ist die, Gott macht sich auf die Suche. Gott macht sich auf die Suche nach dir und nach mir, nach uns, nach allen, die ihn dringend brauchen. Und das sind wir. Die eine Gruppe wie die andere, ob sie es wahrhaben will oder nicht. Da wird das Beispiel genannt vom verlorenen Schaf. Da hat er eine 100 Schafe, eins ist weg. Er hätte ja sagen können, pfeif was drauf. Ich habe was Besseres am Abend vor, als mir ausgerechnet hinter diesem blöden Schaf herzulaufen. Die Geschichte geht aber anders aus. Da macht sie einen auf den Weg und lässt sich nicht davon abhalten, genau dieses eine Schaf zurückzuholen. Damit soll zum Ausdruck gebracht werden, egal wo du dich hin verirrt hast, egal wo du gerade bist, Gott ist der, der auf der Suche ist nach dir. Das fängt schon ganz früh in der Bibel an, als da dieses gerade große Elend passiert ist mit Adam und Eva, mit dem Sündenfall. Was ist das, was Gott als erstes macht? Er rennt durchs Paradies und ruft nach seinen Leuten, nach dir und nach mir. Da schreit der Mensch, wo bist du? Ich suche dich, ich brauche dich. Ich will nicht ohne dich sein. Es ist mir wichtig, in Gemeinschaft mit dir zu sein, zu bleiben. Und ich will dich keineswegs vermissen. Ganz im Gegenteil. Da ist der zweite Gedanke, den Jesus hier weitergibt. Eine Frau, die ihren Brautschatz, wie es damals üblicher war, möglicherweise sogar um den Kopf trägt, aber damit ein kleines Vermögen mit sich herumschleppt. Sie verliert einen dieser Silberdukaten. Und was macht sie? Was hättest du getan an ihrer Stelle? Sie wühlt alles durch. Sie sucht und sucht und sucht. Und schließlich kommt heraus, hey Nachbarn, freut euch mit mir. Ich habe meinen Golddukaten, beziehungsweise Silberdukaten ist es hier wörtlich, wiedergefunden. Warum erzählt Jesus das? Er will die Leute einfach in Bewegung bringen, zu begreifen, dass da im Himmel jemand ist, der Vater, der Liebende, der sich freut wie ein Keks, sagt man hier heutzutage. Viel doller noch. Der vor lauter Freude eine große Fete im Himmel startet, nur weil du zurückgefunden hast in seine Nähe, in seine Gegenwart. Und das dritte ist dann diese Geschichte vom verlorenen Sohn, die wir in zwei verschiedenen Varianten schon auf sehr interessante Weisen gehört haben. Radieschenfieber stellt das wunderschön dar. Ich habe lange nicht mehr so gelacht bei einem Film mit christlichem Inhalt. Vielleicht sollte es davon mehr geben. Ich motiviere die jüngere Generation, macht euch auf und macht sowas. Auch wenn die theologischen Richtigkeiten nicht so ganz klar durchkommen, das macht aber nichts. Da können wir gut mitleben. Der Himmel freut sich, wenn ein einziger Mensch seine Sünde einsieht und zu Gott umkehrt. Das ist das Thema. Der verlorene Sohn kommt zurück und im Himmel wird ein Riesenfest gefeiert. Walter Knaus hat mir persönlich einen riesengroßen Gefallen getan, das weiß er gar nicht. Aber der hat nicht nur mir einen getan, sondern einer ganzen Generation von FEGlern hier in Dillenburg. Indem er nämlich vor etlichen Jahren an unsere Wand im alten Gemeindehaus im kleinen Saal dieses wunderbare Bild projiziert von Kees de Koort. Da steht er, dieser Vater, der nichts weiter zu tun zu haben scheint, als darauf zu warten, dass Söhne, die ihn in die Pfanne hauen, nach Hause kommen. Das stinkende Individuum, das da sich endlich aufmacht, nachdem alles im Leben gescheitert ist und er bei den Säulen gelandet ist. Dass sich endlich aufmacht und kapiert, die Liebe dieses Vaters hört nicht auf, egal wie meine Geschichte war. Und wenn es mir jetzt saumäßig dreckig geht, ich kann zurückkommen. Ich fand dieses Bild übrigens wunderbar. So musste er sich gefühlt haben, der Jüngere. Wie diese leere Banane. Das war wirklich nur noch Hülle. Da war nicht mehr viel an Lebenskraft, Lebensfreude, Lebensenergie, an Zukunftshoffnung oder Perspektiven für morgen. Da war nur noch dieses Erleben, ich hab's versaut, im wahrsten Sinne des Wortes. Die Geschichte, ich erzähle sie einfach weiter. Sie stellen sich einfach vor, kleines Dorf, Palästina, nicht viel los in dem Kaff. Der Vater mit seinen beiden Söhnen, möglicherweise hatten sie noch Schwestern, sie werden im Text nicht erwähnt, aber es wäre logisch. Sie gehören zu den Wohlhabenden des Ortes, sie haben es zu was gebracht, wie man sagt. Und was passiert dann? Irgendwann hat der Kleine die Schnauze voll. Das Abrackern zu Hause, dieses todlangweilige Wochenende, die Zeit totschlagen, wenn man einfach nicht mehr weiß, was man machen soll, weil einfach nichts los ist, kein Kulturangebot, keine Fete, gar nichts. Und irgendwann haut er dem Vater die Klamotten vor die Füße und sagt, es reicht, ich gehe. Gib mir mein Erbe, und wir könnten sagen, kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große Sorgen, wie der Volksmund das oft so sagt. Wehe, wenn sie losgelassen. Der Vater tut das, was nach damaligem Recht möglich war. Er teilt das Erbe tatsächlich auf. Und zwar ging das nicht wie hier im schönen Filmchen 50-50, sondern es war damals etwas anderes üblich. Der Ältere erhielt 2/3, der Jüngere 1/3. Aber dieses 1/3 war so viel, dass er sich ein Leben in Saus und Braus erlauben konnte, und zwar in Übersee. Das ist das Interessante. Der will nur weg. Der will weg aus der Kultur, der will weg aus der Enge der Heimat, des Zuhauses. Der will weg von den Geboten des Vaters. Der will nichts mehr zu tun haben mit dem frommen Gesabber, was er sich Jahre angehört hat. Dem hängt es einfach zum Hals raus, das Fromme. Und er löst sich mit seiner ganzen Existenz von dem, was eigentlich seine Wurzeln sind. Kann das gut gehen? Wer, wenn ich losgelassen, habe ich hier mal hingeschrieben, das bin ich, der da wegläuft. Das bist du, das sind wir. Wir, die wir am liebsten immer wieder mal weglaufen würden, weil wir mit der Führung Gottes in unserem Leben nicht einverstanden sind. Weil die Gebote Gottes uns einengen und wir am liebsten explodieren und daraus verschwinden möchten. Der Text hat sehr gravierende Begriffe für das, was da passiert. Wir würden es heute vielleicht unter der Redensart zusammenfassen, der lässt die Sau raushängen, der Jüngere. Das ist in Wirklichkeit viel schlimmer, was da steht. Das ist brutal. Das ist absolute, ungeheure Entartung eines unmöglichen Lebensstils im Saufen, Fressen und Huren. Steht so im Text, kommt nicht von mir. Aber irgendwann, als die Banane leer ist und er sich selber restlos ausverkauft hat, da kommt das nächste Unglück und auch der größte Sparstrumpf wird irgendwann mal leer und wir wissen, ohne Knete keine Fete. Das ist uns bekannt. Da steht er da. Und da ein Unglück selten alleine kommt, hat er das Pech ausgerechnet, zu der Zeit im Ausland zu sein, als dort eine ungeheuer große Hungersnot, sie wird dramatisch dargestellt, passiert. Das bedeutet für ihn Jobsuche. Jobs gibt's keine. Arbeitsamt gab's damals noch nicht. Was macht er? Er läuft herum mit einem leeren Bauch und einer unheimlich leeren Seele. Mit einem Elendsgefühl in seiner ganzen Existenz und versucht irgendwas zu machen, um doch wenigstens sich über Wasser halten zu können. Das Ergebnis ist schlecht. Keiner will ihn. Und dann, das beschreibt der Text mit unwahrscheinlich tollen Bildern, klebt er sich an irgendeinen Fremden. Da steht wirklich kleben im griechischen Text. Damit soll zum Ausdruck gebracht werden, der Mann hat nichts Eigenes mehr. Der ist so ausgelaucht, so fertig, dass er sich an irgendjemanden, der für ihn völlig fremd ist, mit seiner ganzen Existenz heranwagt und heranklebt, nur um überleben zu können. Schlimme Situation. Hunger tut weh. Und als er da bei den Schweinen ist, übrigens, die Juden hatten ein Sprichwort, das heißt, verflucht ist der, der Schweine hütet. Da wisst ihr, warum Jesus die Geschichte so erzählt. Das waren unreine Tiere, der Jude fasste sie noch nicht mal an. Wenn ich das übertrage auf diesen jungen Mann, dann bedeutet das, den packte auch keiner mehr mit der Zange an. Mit dem wollte keiner mehr was zu tun haben. Der war out, der war fertig. Und er war so fertig, dass er sogar noch die Johannisbrotschoten, die die Schweine ihm übrig ließen, klauen musste. Der Text sagt, die gab ihm niemand, er musste sogar noch das elende Schweinefutter klauen, um satt werden zu können. Warum stellt Jesus das so drastisch dar? Er versucht in Bildern uns zu erklären, was passiert, wenn ein Mensch sich von Gott entfernt, einer, der mal ganz dazu gehörte und mit Gott auf Du und Du war und die Liebe dieses Vaters kannte. Wenn der auf einmal sich aufmacht und sagt, ich habe die Schnauze voll davon, ich will nicht mehr. Aber, und das ist das Schöne am Text, und auch bei Radieschenfieber ging die Geschichte positiver aus als in Wirklichkeit, zur Umkehr ist es hier noch nicht zu spät. Ich habe die Folie überschrieben mit geliebt in alle Ewigkeit. Die Älteren unter uns kennen noch den Filmtitel Verdammt in alle Ewigkeit. Ich habe das da geklaut. Verliebt in alle Ewigkeit ist Gott in dich und in mich. Und diese Liebe gilt. Sie ist nicht nur Worte, es sind auch Taten. Aber erst einmal fällt diesem Sohn weit weg von daheim ein Mensch. Wenn ich daran zurückdenke, wie das bei mir zu Hause war, ein Vater, der mich liebt, der mich versorgt, wo ich alles hatte, wo es mir einfach schlicht gesagt gut ging. Und jetzt meine Umgebung, ich wälze mich mit Säulen auf der Erde, fresse den Müll, den andere liegen lassen und muss mir selbst den Abfall noch klauen. Wo bin ich hingekommen? Man hat früher gesagt, der schlug in sich. Ich weiß nicht, wie man das macht, in sich schlagen. Bei mir gelingt es nicht. Aber zumindest im Kopf fängt da was an und im Bauch wird es schlimmer. Ich bin auf dem falschen Weg, wird ihm klar. Ich bin im falschen Land, ich bin im falschen Job. Ich habe mein bisheriges Leben im wortwörtlichen Sinne versaut, vor die Wand gefahren. Ich gehe zurück zu meinem Vater, ich mache einen Tisch mit ihm. Es muss doch eine Möglichkeit geben, nochmal neu anzufangen. Vielleicht gibt es noch einen Joker. Vielleicht gibt mir dieser Vater diesen Joker noch. Aber er weiß innerlich, ich habe jedes Recht verloren auf Rückkehr. In der damaligen Gesellschaft hatte er diese Chancen sämtlichst verspielt. Der Vater hätte sich lächerlich gemacht vor dem Dorf, vor der Umgebung, vor der ganzen Welt sozusagen, wenn er ihn wieder aufnehmen würde. So dachte man damals. Aber das hindert ihn nicht daran, radikale Umkehr, das ist der Weg nach Hause, der ihm jetzt bewusst wird. Und er kehrt um vom falschen Ort, haut ab von den Säulen. Und sie sind die Einzigen, die hinter ihm hergrunzen. Keiner merkt, dass er nicht mehr da ist. Eine leere Bananenschale. Und er geht zurück zu seinem früheren Glauben. Zumindest ist das der Weg, den er einschlägt. Ein Weg zurück zu seinem Vater und das heißt zurück zu Gott. Und wir merken schon bei dem, was dann geschieht, und das ist so spannend. Man müsste es eigentlich spielen können, ich kann es aber nicht. Vielleicht können Sie es zu Hause sich selber mal vor dem Spiegel das einfach als Geschichte vorspielen, was dann abgeht. Er kommt nach Hause. Er ist noch nicht einmal nah an seinem Vaterhaus. Da hat der Vater ihn schon gesehen. Das heißt, der Vater hat anscheinend nichts Wichtigeres zu tun, als immer wieder loszugehen und zu gucken, wo bleibt er. Da ist eine Sehnsucht nach diesem Sohn, der ihn absolut brüskiert, in der Öffentlichkeit fertig gemacht und unmöglich gemacht hatte. Der Vater macht sich auf den Weg. Und wenn Sie das vom Judentum her nochmal genau alles untersuchen, dann können Sie gar nicht mehr nachvollziehen, was da in Wirklichkeit abgeht. Der Mann rennt, heißt es im Text, diesem Sohn entgegen. Das heißt, nach damaliger Sitte, er musste sein Kleid, sein langes Kleid, was er hatte, hochheben. Der hatte keine Unterhose an. Wissen Sie, was das bedeutet? Der Vater geniert sich nicht, sich bis aufs Hemd auszuziehen für seinen Sohn. Dieses Bild steht für Gott. Begreifen wir, was dahinter steckt. Gott geniert sich nicht, dir nachzulaufen, selbst wenn er sich dabei lächerlich macht. So wichtig bist du ihm. so bedeutsam bist du in seinen Augen, so wertvoll bist du. Egal, wo du gerade bist, egal, was du gerade machst, egal, was in deiner Geschichte schiefgelaufen ist, Gott rennt los, um dich abzuholen. Und das geht noch irrer. Da wird gesagt, er fällt ihm um den Hals. Und dann heißt es weiter, er küsst ihn. Hier wird ein spezieller Begriff fürs Küssen gebraucht. Das ist nicht nur mal Mua, hallo, so ähnlich wie wir es bei Radieschenfieber sagen, dass da mal eben die Ananas geküsst wird. Das ist ein ganz inniges Lieben, was hier zum Ausdruck gebracht wird. Dieser Vater nimmt das stinkende Elend da in seinen Arm. Leute, ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte. Ich weiß nicht, wie du reagiert hättest. Ich bin mir sicher, dass ich gesagt hätte, wir haben garantiert noch irgendwo warmes Wasser. Dusch dich mal. Das war einfach widerlich, was da ankam. Das war schlimmer als eine leere Banane. Und dieser Vater rennt ihm entgegen, nimmt ihn in den Arm, kann ihn überhaupt nicht mehr loslassen, ist voller Freude und vergisst alles um sich herum, weil du zurückkommst, weil ich zurückkomme, weil wir zurückfinden zu dem, der das Leben ist und der uns das wahre Leben geben kann. Und die Liebe des Vaters kann alles verändern. Der Sohn hatte sich wahrscheinlich hunderte Male auf dem Heimweg immer wieder den Satz gesagt, Mensch, was sage ich jetzt, was sage ich jetzt, was sage ich jetzt? Ich werde ihm sagen, hier, war alles scheiße, hab Müll gemacht, war nix. Ey Mann, fang doch nochmal mit dir an, gib mir doch eine Chance. Ich will ja gar nicht mehr dein Sohn sein. Wenn ich nur Saisonarbeiter bei dir sein kann auf dem Feld, bin ich ja schon zufrieden. Reicht mir ja schon. Vielleicht hat er diesen Vers hunderte Male vor sich hingeleiert. In dem Moment, wo der Vater ihn in den Arm nimmt, spielt das alles keine Rolle mehr. Dieser Vater erwartet gar nicht diese große Entschuldigung, dieses Niederfallen, dieses sich in den Staub werfen. Der Vater hat das Herz gesehen. Und das hat sein Herz berührt. Unglaublich. Unfassbar, dieser Vater, der sich nicht vor diesem völlig versauten Etwas ekelt, sondern den immer noch liebt. Oder sollten wir vielleicht sagen, angesichts dieser Geschichte, der ihn jetzt noch viel mehr liebt als vorher? Das fühlt sich ja fast so an. Liebt er den versagten Sohn noch mehr als den anderen? Das ist ja das Problem, was der andere später hat. Aber für mich ist hier eins ganz wichtig. Diese Einladung, die da drin steckt für dich und für mich. Da steht keiner mit dem drohenden Zeigefinger, wehe. Da ist auch kein Vater, der auf dich loskommt, der Tobende, den du vielleicht von zu Hause mal kennst oder kanntest. Auch nicht der, der irgendwo mit Tricks arbeitet, dich in die Pfanne haut. Der irgendwas von dir will und immer wieder was will. Sondern hier kommt dieser liebende, schenkende Gott auf dich zu. Keine Schimpfkanonade, keine Gardinenpredigt, keine moralische Entrüstung. Wir würden doch hier wenigstens erwarten, aber, und wir würden ihm garantiert einiges ins Stammbuch schreiben, dieser dein und mein Gott ist ganz anders. Überwältigende, unvergleichliche, göttliche Liebe. Überwältigende Liebe und restlose Vergebung. So ist Gott, dein Gott und mein Gott. Er vergibt im wahrsten Sinne des Wortes alles. Dieser Vater von Jesus hört nicht auf, dich zu lieben. Ganz gleich wann und wo und wie du von ihm weggelaufen bist. Ganz egal, wo du irgendwann mal gelandet bist. Ob du bei den Säuen warst und gen Himmel stinkst. Dieser Vater steht mit offenen Armen da und sagt, ich hab doch nur auf dich gewartet. Interessant ist, wie der Text das alles ausdrückt. Man könnte es so vielleicht formulieren, egal mit wie vielen Säulen du dich im Dreck gesuhlt hast, komm rein. Die Tür ist auf. Für dich. Die Bibel sagt, wer seine Sünde einsieht, sie lässt und ehrlich vor Gott wird, dem wird alle Schuld vergeben, egal was es auch ist. Gott steht zu diesem seinem Wort. Er bietet einen Neuanfang, er schenkt uns neues Leben. Und das wird hier ganz praktisch, das sind nicht nur Worte, das sind nicht nur Gesten, sondern das, was hier passiert, indem er beschenkt wird, dieser junge Mann. Das müssen wir erklären, ich versuche es ganz kurz zu machen, damit jeder das begreift, was da eigentlich abgeht. Zuerst wird der Wegläufer ein vollwertiges Familienmitglied. Vollwertiges Familienmitglied. Das wird dadurch gezeigt, dass er ein Festtagskleid anbekommt und dieses beste Kleidungsstück gibt ihm quasi jetzt die Autorität, mitfeiern zu können. Er gehört wieder dazu. Er ist nicht zweite Klasse, er ist nicht Saisonarbeiter, er ist Sohn. Der Vater nennt ihn mein Sohn. Selbst später, als der Bruder sagt, dein Sohn da, als der gekommen ist, da sagt der Vater, ja, das ist und bleibt mein Sohn. Egal, welche Fehler er in seiner Geschichte und in seinem Lebensablauf verpraxt hat. Dieser Vater gibt ihm einen Siegelring, das heißt, er gibt ihm alle Rechte als Sohn und quasi noch die Rechte für die Firma des Vaters, ein gutgehender Familienbetrieb, im Namen des Vaters Geschäfte abzuschließen. Das ist mehr als nur ein Wiederherstellen des alten Zustandes. Das, was der Vater, was Gott hier tut, heißt, Gott löscht die Vergangenheit aus. Er hält sie uns nicht mehr vor, sondern er radiert sie förmlich weg. Der Schuldschein ist zerrissen. Das, was als Anklage gegen dich steht, Gott tilgt es. Damals war es so, dass Sklaven und Knechte keine Schuhe anhatten, sie liefen barfuß. Der Sohn bekommt als erstes neue Schuhe. Damit wird deutlich, du hast einen gehobenen Stand. Du fängst ja nicht als Saisonarbeiter wieder ganz unten an. Du bist ja nicht der Leiharbeiter zu miesen Bedingungen. Du bist der Sohn und du bist mein geliebter Sohn. Das gemästete Kalb, das hier reiche Leute in der Hinterhand hielten, um daraus eine große Fete zu feiern oder damit eine große Fete zu feiern, wird nur für ihn geschlachtet. Nachher hören wir, dass der andere, der ältere Sohn, völlig kopflos darüber ist. Ist der Alte verrückt geworden? Wie kann der sich erlauben, das Tier zu schlachten für dieses Individuum, für den, der das an alles mein Gut mit verprasst hat, auf den Kopf gehauen hat? Und mit einem inhaltsschweren Satz beschreibt der Vater diese neue Situation. Mit meinen Worten, ich hatte einen Sohn, der wollte nicht mehr mein Kind sein. Er hat sich total von mir losgesagt. Er ist abgehauen vor mir. Er war in dieser Zeit wie ein Toter. Doch jetzt ist ein Wunder passiert. Er ist wieder lebendig geworden. Er, der verirrt war, ist zurückgekommen. Er, der verloren war, hat neues Leben gefunden. Und er ist zurückgekommen ins Vaterhaus, ins ewige Leben. Freu dich doch mit, dein Bruder lebt wieder. Wir müssen das sehr kurz machen. Für den Zweiten, den älteren Bruder, für den Daheimgebliebenen, muss das Ganze der reine Horror gewesen sein. Ein absoluter Schocker. Da kommt der total kaputt von der Maloche vom Feld. Das heißt, der hat in der Hitze der letzten Tage auf dem Feld gearbeitet, den ganzen Tag. Jetzt kommt er heim. Der ist fertig. Der möchte jetzt nur noch ein kaltes Bier, eine Dusche und im Bett. Und da hört er laute Musik. Mensch, da ist Feierlaune, da ist was los. Da muss da irgendeiner eine Fete geben. Das ist sein Vater, war überrascht ihn sehr. Es riecht wie an einem großen Grillabend. Das Supermastkalb dreht sich am Spieß. Die Stimmung ist spitze. Der Wein läuft in Strömen. Und er ist bisher immer leer ausgegangen. Total. Die Bibel sagt, der Himmel freut sich, wenn ein Sünder umkehrt und die Engel klatschen aber in die Hände. Der Ältere kann das so nicht stehen lassen, er will es so nicht stehen lassen, er kann es nicht akzeptieren. Er war immer der gute, brave, der Vorzeigesohn, zumindest nach außen hin. Er kocht vor Wut, Er will das Elternhaus nicht mehr betreten. Er macht öffentlich dem Vater jede Menge Vorwürfe. Er distanziert sich von seinem Bruder, macht diesen öffentlich mies. Der Konflikt eskaliert zu einem echten Skandal im Dorf. Und wir hören, dass die Bibel sagt, Gott liebt alle seine Leute gleich. Alle seine Geschöpfe. Der Vater wirbt um die Liebe des Ältesten. Der Vater, hier Gott, wirbt um Liebe des Ältesten, das heißt um Gottes altes Volk, um Israel, so die Übertragung im Gleichnis. Und für uns bedeutet das, da ist wieder eine Situation, wo Gott den ersten Schritt macht. Auch bei diesem Sohn, der völlig daneben liegt, ist es der Vater, der rausgeht, der aus dem Haus geht, der auf den Sohn zugeht und der ihn freundlich einlädt. Und hier wiederum in einer sehr interessanten Form im Griechischen, da heißt es, komm doch rein, du, die Tür ist offen für dich. Warum distanzierst du dich selbst? Warum ist deine Liebe so gering, dass du dem anderen nicht verzeihen kannst? Komm doch mit rein, komm doch mit an den Tisch, feier doch mit. Der Vater spricht auch diesen Sohn auf eine besonders liebevolle Art und Weise an. Er bestätigt ihm, du, ich habe nichts, was dir nicht auch gehören würde. Ich bin bereit, dir alles zu geben. Du darfst dir alles nehmen. Ich bin ein großzügiger Gott. Der Großzügige, den man sich denken kann. Er fordert ihn auf, den Bruder zu lieben. Er bittet ihn, komm rein, sei doch mit uns und feier mit uns. Gott liebt uns alle gleich, ob Jude oder Muslim, ob Christ oder nicht Christ. Und er ruft uns alle in sein Haus hinein. Er ruft die einen zur Versöhnung mit Gott an erster Stelle. Und er ruft uns alle zur Versöhnung mit dem Bruder. Die Bibel sagt, Gottes Liebe hört niemals auf. Sie merken hier Sprengstoff drin, Unmenge. Ich möchte einige Gedanken, die ich daraus lernen möchte, mit Ihnen teilen. Erster Gedankenkreis, was ich als Vater aus dem Gleichnis lernen möchte. Ich will meine erwachsenen Kinder gehen lassen. Denn sonst können sie nicht freiwillig zu mir zurückkommen. Das hört sich simpel und logisch an. Aber das ist nicht so einfach. Diejenigen, die wie wir Eltern und Großeltern sind, wissen, wie sich das anfühlt. Die wissen, wie das schmerzen kann, wie das wahnsinnig wehtut, wenn sie einfach Wege laufen, die wir nicht verstehen können. Das kann dich restlos kaputt machen. Deshalb ist es gut und wichtig, dass wir in der Gemeinde so viel an Offenheit, so viel an Liebe füreinander haben, dass wir das wahrnehmen, dass wir füreinander beten, dass der andere weiß, ich bin in diesem Elend nicht allein. Andere können das nachempfinden, empfinden es mit, erleiden die gleichen Schmerzen. Und das Schöne ist, Corrie ten Boom hat das mal sinngemäß gesagt, wenn da Leute sind, die für unsere weggelaufenen Kinder beten, dann heißt das, Gott ist hinter ihnen her. Gott ist hinter deinen Kindern her und hinter meinen. Nicht im negativen Sinne, sondern ganz im positiven. Da ist der liebende Gott, der losläuft, der unterwegs ist. Und er ruft, Kind, wo bist du? Du fehlst mir. Ich brauche dich. Meine Liebe will dich. Sie will dich beschenken. Zweitens, ich will meine Kinder der Liebe des himmlischen Vaters anbefehlen. Denn nur er weiß, wie er sie zurücklieben kann. Wir können noch so tolle Tricks überlegen. Wir können noch so tolle Geschenke auf Lager haben. Dass unsere Kinder zurückgeliebt werden, kann nur er tun. Das ist ein Geschenk. Das ist Gnade. Das ist Barmherzigkeit. Und ich möchte nicht aufhören daran zu glauben und darauf zu vertrauen, dass Gott es tut. Drittens. Ich will meinen Kindern mehr zeigen, dass ich sie liebe. Meine Zeit dafür ist hier nur sehr begrenzt. Ich möchte hier keine öffentliche Entschuldigung meinen Kindern gegenüber loslassen, das gehört hier nicht her. Aber ich möchte mit ihnen lernen, mit euch lernen. Lasst uns doch offener werden im Umgang miteinander. Lasst uns doch diese Liebe zueinander deutlicher werden lassen. Lasst uns doch das in Wort, in Tat, in Schrift, wie auch immer, mehr demonstrieren. Wann hast du zum letzten Mal deinen Kindern gesagt, dass du sie lieb hast? Oder im Vergleich dazu, wann hast du sie zum letzten Mal gemaßregelt? Ich möchte hier lernen von diesem Vater, der Grund hätte, sauer zu sein, der da steht und sagt, wie schön, dass es dich gibt. Wie schön, dass du kommst. Ich habe gewartet und die Wanne ist schon vollgelaufen. Viertens, ich will mich auch der Kritik meiner Kinder stellen. Auch der Kritik, du warst uns kein gutes Vorbild im Glauben. Der Vater hier lässt sich auf die Kritik des großen Sohnes ein, diskutiert ehrlich und offen mit ihm. Vielleicht brauchen wir mehr solche offene Diskussionsrunden. Bei uns zu Hause gab es so etwas, oder das gibt es heute immer seltener, weil die meisten aus dem Haus sind. Und das war Familienrat. Das sind Horrorereignisse gewesen in der Geschichte teilweise. Ach, du ahnst es nicht. Manches Mal habe ich gedacht, warum sind wir so blöd und tun uns das an? Ich möchte lernen, diese Kritik zuzulassen und offen und ehrlich zu werden und zu meinen Fehlern zu stehen. Ich habe so unendlich viel falsch gemacht. Ich habe meinen Kindern vieles nicht gegeben, was ich ihnen hätte geben können oder hätte geben müssen. Hier sitzen viele, die so empfinden. Mensch, guck auf diesen Vater. Auf diesen Vater, der auf dich losrennt, weil er es voll Liebe gar nicht anders kann. So ist Gott. Was ist das für ein wunderbarer Gott? Ich möchte lernen aus dem Gleichnis, was ich als Sohn, als Kind Gottes hier herausfinden kann und was mir wichtig ist. Ich lerne ganz neu, Gott liebt alle seine Kinder gleich, auch wenn mir das nicht gefällt. Auch wenn ich da möglicherweise reklamiere und der Meinung bin, der hat das doch gar nicht verdient. Oder das ist irgendwie, als wenn Gott den vorziehen würde. Nein, Gott will mit allen seinen Kindern im Vaterhaus, das heißt im Himmel sein. Deshalb hört er nicht auf, um unsere Liebe zu werben. Gottes Liebe ist auch immer größer als mein Denken. Er liebt mich auch dann noch, wenn ich es selbst nicht mehr glauben kann. Da, wo du selbst das Gefühl hast, ich ekel mich vor mir und meiner Geschichte. Und die Banane muss das haben. Das war eine Flasche leer. Da, wo dieser Punkt ist und du selbst an diesem Punkt kommst, dass du die Achtung vor dir selbst verlierst, Gott verliert sie nicht. Eigentlich müsste ihr jetzt alle aufspringen und laut Halleluja brüllen. Das wäre jetzt eigentlich dran. Ich weiß, wir sind so ein bisschen zurückhaltender hier in Dillenburg. Gottes Liebe ist größer als dein Denken und mein Denken. Was ist das für ein Gott? Was ist das für ein herrlicher Vater? Nächste Folie, was ich als Bruder aus diesem Gleichnis lernen möchte. Ich stehe mit euch allen auf einer Ebene unter Gott. Da steht keiner höher oder keiner niedriger. Bei uns ist ja Putzdienst inzwischen zu einem Reizwort geworden. Auf der Kanzel darf man das gar nicht gebrauchen. Deshalb tue ich es gerade. Das bricht sich ein. Da werden dringend Leute gesucht zum Putzen. Ich erinnere mich an einen Ausspruch meiner schon lange verstorbenen Mutter. Die sagte, wenn ich im Himmel putzen müsste, ist mir doch wurscht egal, Hauptsache ich komme dahin. Die Frau hat es kapiert. Die hat es kapiert. Es kommt doch gar nicht darauf an, was du tust oder machst oder was du nicht kannst oder kannst. Es kommt an auf die Liebe dieses deines Vaters, der sagt, das, was du mit ehrlichem Herzen machst und aus einer ehrlichen Überzeugung heraus, das sind großartige Geschenke, die nehme ich gerne an von dir. Und wenn das nicht so gut ist, ist das gar nicht schlimm. Ich sehe dahinter den guten Willen für die Tat. Wir stehen auf einer Ebene unter Gott, wir alle. Und da braucht keiner meinen, er wäre größer. Aber da braucht sich auch keiner kleiner machen zu lassen. Du bist ein Königskind. War jetzt wieder so ein Moment. Jupp. Zweitens, ich trage eine Mitverantwortung für meine Schwestern und Brüder. Egal, ob sie mir gerade quer liegen oder gar nicht liegen. Ich trage Mitverantwortung, du und ich. Man sagt, einen Nachbarn kann man sich aussuchen, einen Kollegen eventuell auch noch, aber die Geschwister in der Gemeinde nicht. Die kriegst du vorgesetzt. Und da fällt mir dieses Wort von Adenauer ein, der mal gesagt haben soll im Bundestag, ertragen Sie mich, meine Damen und Herren, ich muss Sie ja auch ertragen. Das ist in der Gemeinde sicher so. Ich trage Mitverantwortung. Drittens, wir leben gemeinsam von der Barmherzigkeit unseres Vaters. Ohne seine Liebe sind wir gar nichts. Aber mit seiner Liebe sind wir alles. Geliebte Kinder Gottes. Wow. Nächste Folie, was ich als Dillenburger Bürger aus diesem Gleichnis lernen möchte. Erster Gedanke. Jeder Dillenburger Herborner ist von Gott geliebt. Jeder. Leute, jeder. Sogar der Bürgermeister. Man glaubt es fast nicht, aber das ist so. Auch wenn du das nicht wahrhaben willst. Ob die das jetzt schon wissen oder nicht, spielt dabei überhaupt keine Rolle. Es ist so, auch ob die das wahrhaben wollen oder nicht, spielt auch keine Rolle. Diese Liebe Gottes gilt allen, ohne Ausnahme. Und jeder Eibacher, jeder Donsbacher, Niederschelder oder fühlt euch einfach mit hineingenommen, Nanzenbacher, sehe ich gerade da sitzen, ist in Gottes Familie eingeladen. Aber jeder entscheidet persönlich, aber die Einladung annimmt. Gott zwingt sich keinem auf. Das hat er nicht nötig. Seine Liebe ist unbeschreiblich und unbegrenzt, so sagt die Schrift. Aber er zwingt sich dir nicht auf. Er stülpt sie dir nicht über. Er schmeißt sie dir nicht nach. Aber er bietet sie dir an. Die Einladung nimmst du selbst an oder lehnst sie ab. Jede Frau, jeder Mann, jedes Kind kann heute ein Kind Gottes werden, kann zurückkommen zu diesem freundlichen Vater, liebenswerten Gott. Und das beginnt damit, dass du ein bewusstes Ja zu Gottes Liebe und zu der Umkehr zu ihm sagst und tust. Ich höre hier auf, bevor ich Ihnen noch eine Einladung präsentieren möchte. Es wäre noch viel zu sagen, denn die Liebe dieses Gottes kann ich mit noch so vielen Worten nicht beschreiben. Ich merke, dass ich sprachlos werde, wenn ich auf diesen Gott schaue. Das überwältigt mich. Diese große Liebe, da steht er und sagt, du, egal was war, egal, wo du gerade bist, egal, wohin du abgehauen bist, egal, was du als Stinkendes im Gepäck mit nach Hause bringst, komm. Komm rein. Komm heim in die Familie Gottes. Komm herein in das Vaterhaus. Lass dich einladen. Lass dich in den Arm nehmen. Lass dich küssen, lass dich knutschen. Und lass dir sagen, es kann wieder gut werden, weil Gott vergibt. Ich lade Sie ein, ich lade dich ein. Ich weiß nicht, was meine Gedanken, was der Text, was der Clip am Anfang, was das Wort Gottes heute mit Ihnen hier macht oder gerade gemacht hat. Wenn Sie den Eindruck haben, hier ist eine Einladung an mich persönlich ergangen, dann möchte ich diese Einladung nochmal unterstreichen, indem ich Sie im Namen Jesu Christi einlade, kommen Sie zu diesem Gott, der Sie freundlich einlädt und der voller Liebe darauf wartet, dass Sie zurückkommen. Ich habe ein Gebet formuliert. Sie können das, wenn Sie wollen, gleich hier mitlesen. Sie können es auch mitbeten, laut oder leise, ganz wie es Ihnen danach ist. Und Sie können es nachher schriftlich bekommen. Gerd, der heute nicht da ist, weil er woanders predigt, war so lieb und hat das alles schriftlich gemacht. Sie können auch meinen Predigtaufriss draußen schriftlich mitnehmen. Ich darf Sie bitten, hier einfach auf die Folie zu schauen. Öffnen Sie die Augen, schließen Sie die Augen, machen Sie es, wie Sie es möchten, hören Sie zu oder lesen Sie mit. Wir beten. Gott, mein Schöpfer, du hast mich aus Liebe geschaffen. Du hast nie aufgehört, mich zu lieben, obwohl ich dir davongelaufen bin. Ich habe dir auch nie gedankt, obwohl ich dir alles verdanke, mein Leben, alles, was ich bin und habe. Bitte vergib mir, dass ich auf eigene Faust gelebt habe. Gott, mein Retter, meine Sünde hat mich bisher von dir getrennt. Die unzähligen Handlungen gegen deine Gebote, die Auflehnung gegen deinen Willen. Jesus Christus, deinen Sohn, habe ich nicht als Herber mein Leben anerkannt und seine Liebe nicht erwidert. Bitte vergib mir alle Schuld meines Lebens. Gott, mein Vater, ich sehe deine ausgestreckten Arme vor mir. Ich bin es nicht wert, dein Kind zu sein. Aber ich darf zu dir zurückkommen, weil du mich trotzdem lieb hast. Ich will mein ganzes Leben unter deine Herrschaft stellen. Sei du mein Vater. Nimm mich ganz unter deinen Schutz. Bitte vergib mir und lass mich für immer in deiner Familie leben. Amen.